Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde raste er vor gut zwei Wochen über die Küste Mosambiks hinweg, der Zyklon Idai. Mehr als 700 Tote haben die Behörden bislang gemeldet, aber noch immer werden unzählige Menschen vermisst. Und wie so häufig bei Naturkatastrophen folgen mit etwas Verzögerung die Seuchen. Die Zahl der Cholera-Fälle ist drastisch gestiegen. Für den 30 Millionen Einwohnerstaat ist das besonders schwer zu bewältigen, gilt Mosambik doch als Armenhaus Südafrikas. Johannes Beck ist Leiter der Portugiesisch für Afrika-Redaktion bei der Deutschen Welle. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, in welchem Umfang die Regierung Hilfe für fast 2 Millionen Betroffene leisten kann.
Also nicht in einem allzu großen Umfang. Mosambik ist ganz eindeutig auf die Hilfe aus dem Ausland angewiesen. Das hat der Staatspräsident auch ganz kurz nach den Fluten schon klar zum Ausdruck gebracht, als er in Beira war, nachdem der Zyklon über die Stadt hinweggezogen ist. Das ist die größte Stadt im zentralen Mosambik, die zweitgrößte Stadt des Landes. Es sind sehr, sehr wenige Helikopter beispielsweise in Mosambik zur Verfügung gewesen, um die Leute zu retten, die auf den Dächern oder in Bäumen ausgeharrt hatten. Es gibt in Mosambik zwar ein nationales Katastropheninstitut, das in den letzten Jahren auch mit viel Hilfe aus dem Ausland, unter anderem von der GIZ, teilweise sehr stark verbessert wurde. Aber das Land ist sehr, sehr groß und sehr, sehr arm und hat sehr wenige Straßenverbindungen, die gut ausgebaut sind. Das heißt, genau in diesen Momenten, wo es sehr viel regnet, wo es stürmt, kommt man nur sehr schwer in die Dörfer ohne Luftunterstützung, zumindest in den ersten Tagen. Das dauert dann teilweise, dann waren sogar ganze Nationalstraßen weggespült. Das heißt, man braucht die Hilfe aus dem Ausland, ganz klar.
Sie haben gesagt, Stichwort Luftunterstützung, Helikopter gibt es wenige. Was fehlt noch?
Im Moment fehlt es vor allem an Wasseraufbereitung. Es ist so, dass in den ersten Tagen die Rettung der Menschen, also wirklich das Rausholen der Menschen aus den gefährlichen Gebieten im Vordergrund stand. Und jetzt ist die große Herausforderung, frisches, sauberes Wasser zu bekommen. In den meisten Orten gibt es nicht sowas wie eine klassische Wasserversorgung über Rohre. Da müssen sich die Leute das Wasser aus nahegelegenen Flüssen oder Teichen holen. Und wenn man dann noch weiß, dass das Zentralkrankenhaus in Beira auch selbst jetzt noch, zwei Wochen nach dem Zyklon, immer noch nicht komplett wieder in normaler Kapazität arbeiten kann, weil so viele Schäden durch den Zyklon verursacht wurden, dann kann man sich vorstellen, dass es auf den kleinen Dörfern, auf dem Land teilweise noch viel schlimmer aussieht.
Sie sagen, Mosambik ist abhängig von der Unterstützung aus dem Ausland. Gibt es diese Unterstützung durch die Nachbarländer oder auch von afrikanischen Organisationen?
Also ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Hilfsbereitschaft diesmal gewesen, die auch teilweise sehr, sehr schnell mobilisiert wurde. Interessanterweise vieles aus dem Süden, nicht so wie früher nur aus, sage ich jetzt mal, dem entwickelten Norden. Die indische Marine war zufällig auf dem Weg nach Durban in Südafrika und hat dann direkt mit mehreren Schiffen in Beira einen ganz großen Teil der aktuellen Nothilfe geleistet. Es sind aus Südafrika auch Helikopter gekommen. Es gab Länder in Afrika, von denen man es überhaupt nicht vermutet hätte, dass sie Geld gespendet haben. Zum Beispiel Guinea-Bissau, auch ein portugiesischsprachiges Land. Und über die gemeinsame Geschichte des Befreiungskampfes gegen die portugiesischen Kolonisatoren, auch mit Mosambik gut verbunden, hat beispielsweise 100.000 US-Dollar gespendet. Das ist für Guinea-Bissau eine ganze Menge Geld. Angola hat Medikamente, 50 Tonnen Medikamente nach Mosambik geschickt, ebenso auch Sicherheitspersonal. Und ich persönlich bin sehr überrascht, wie viel Hilfe auch selbst aus Mosambik von Privatpersonen kommt. Es gab in Maputo eine riesige Sammlung von Tonnen und Tonnen und Tonnen an Nahrungsmitteln, an Kleidern, die nachher mit einem Schiff nach Beira gebracht wurden. Es wird in den nächsten Tagen in einigen Orten in Mosambik weitere Aktionen geben. Manche Menschen haben angefangen, einen Teil ihres Lohnes zu spenden. Andere organisieren Solidaritätskonzerte. Also da passiert sehr, sehr viel inzwischen auch im Land selber. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu den letzten Fluten im Jahr 2000.
Mosambik zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Gleichzeitig ist der Staat durchaus rohstoffreich. Es gibt große Kohle- und neu entdeckte Gasvorkommen im Norden des Landes. Es gibt Edelsteine. Was sind die strukturellen Gründe für diese Dauerkrise im Land?
Also es gibt ein ganz großes Problem, dass diese Rohstoffökonomie nicht bei den einfachen Menschen ankommt. Das ist nichts, was auf Mosambik beschränkt ist. Aber wir erleben es, wenn im Kohlebereich beispielsweise Kohleabbau stattfindet, in Tete, das ist die Region in Mittelmosambik, auch eine der Regionen, die vom Zyklon betroffen wurde, dann ist das sehr kapitalintensiv. Da stehen riesige Maschinen, ein paar wenige Spezialisten aus dem Ausland bedienen die. Dann wird die mit Zügen an den Hafen gebracht in Beira oder in Nacala im Norden des Landes und dann verschifft. Und das war's dann. Es entsteht da kein Mehrwert. Mit dem Gas wird es ähnlich sein im Norden des Landes, oder es ist jetzt auch schon so. Im Süden des Landes gibt es eine Gaspipeline von der Provinz Inhambane nach Südafrika, der südafrikanischen Firma Sasol. Und da haben Studien nachgewiesen, dass ein Großteil des Gewinnes in Südafrika anfällt, weil das Gas zu sehr niedrigen Preisen von Mosambik nach Südafrika verkauft wird. Die Firma Sasol dann einen Großteil des Gewinnes in Südafrika einstreicht. Das heißt, die Steuereinnahmen selbst sind sehr niedrig. Dann haben die ein paar Schulen gebaut, ein paar lokale Infrastrukturmaßnahmen gemacht, aber an und für sich keine Jobs geschaffen. Also ich bin da auch schon durch diese Orte durchgefahren. Man merkt eigentlich fast nichts von dem Reichtum, der dort produziert wird.
Auch in Mosambik wird stark über korrupte Politiker geklagt. Wie sehr belastet die Korruption die Entwicklung des Landes?
Das ist mit Sicherheit einer der maßgeblichen Faktoren, warum es nicht vorankommt, zusammen mit der fehlenden Bildung und der fehlenden Gesundheit. Wobei viele auch sagen, dass sowohl im Bildungs- als auch im Gesundheitsbereich die Korruption mit am grassierendsten ist und deswegen auch dafür verantwortlich ist, dass es nicht weitergeht. So ist zum Beispiel sehr üblich in Mosambik, dass Lehrer teilweise gute Noten gegen sexuelle Gefälligkeiten vergeben. Im Gesundheitsbereich kommt es oft vor, dass in Gesundheitszentren Medikamente verschwinden, die dann nachher in privaten Apotheken verkauft werden, obwohl sie eigentlich kostenlos den Menschen zur Verfügung gestellt werden müssten. Das ist aber der, sage ich jetzt mal, der Bodensatz der Korruption. Ein ganz, ganz großes Problem der letzten Jahre war, dass auch seitens der Regierung riesige Korruptionsfälle passiert sind. 2013 bis 2016 zum Beispiel hat die Regierung mit Hilfe von drei staatlichen Firmen, MAM, Ematum und Proindicus, 2 Milliarden US-Dollar an Schulden aufgenommen und das ohne Zustimmung und ohne Kenntnis des Parlaments. Diese Schulden sind nach Ansicht vieler Beobachter völlig illegal, werden aber bis heute zurückbezahlt oder zumindest versucht die Regierung, die zurückzubezahlen. Der jetzige Präsident war damals Verteidigungsminister. Es gibt viele, die sagen, dass er nicht unbehelligt gewesen sein kann von dieser Schuldenaffäre. Der Finanzminister des Landes, Manuel Chang, ist derzeit in Südafrika in Haft, weil die USA ein Auslieferungsbegehren gestellt haben, denn ein Großteil dieser 2 Milliarden US-Dollar sind verschwunden. Man weiß bis heute nicht, wofür dieses Geld eingesetzt wurde. Die Geber, die internationalen Geber, haben teilweise daraufhin auch ihre Zahlungen an Mosambik ausgesetzt. Das hat das Land in eine schwere Wirtschaftskrise geschickt und ist auch letzten Endes wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass Mosambik zahlungsunfähig ist. Der IWF überlegt sich, der Internationale Währungsfonds, derzeit, ob sie Mosambik wieder helfen nach dem Zyklon. Zumindest gibt es erste Anzeichen, dass das passieren könnte. Aber die Glaubwürdigkeit der Regierung und auch die Glaubwürdigkeit, jetzt neues Geld zu bekommen, um beispielsweise die dringenden Investitionen für die Reparatur der Infrastruktur, die bei dem Sturm kaputt gegangen ist, zu machen, die hat auf jeden Fall durch diesen Skandal gelitten.
Jetzt haben Sie einzelne Teilnehmer der politischen Führung benannt. In Mosambik ist es ja so, dass das Land seit dem Unabhängigkeitskrieg vor 4 Jahrzehnten ja von den Nachfolgern der Befreiungsfront autoritär regiert wird. Ist das womöglich auch ein wichtiger Faktor, dass es hier nicht zum kontinuierlichen Wechsel zwischen Regierung und Oppositionsparteien gekommen ist?
Ich denke mal, auf jeden Fall. Immer dann, wenn sich Machtstrukturen verselbstständigen und es keine ausreichende demokratische Kontrolle gibt, ist natürlich besonders leicht, Korruption umzusetzen. Es gibt sicher auch Bereiche in der Frelimo, große Bereiche wahrscheinlich, die nicht korrupt sind. Aber es gibt auch Strukturen im Land. Beispielsweise gibt es einzelne Provinzen im Norden und im Zentrum des Landes, in denen man als Privatfirma so gut wie keine Investitionen größerer Art tätigen kann, wenn man nicht ein Joint Venture, ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem der dann dort ansässigen, einflussreichen Militärs und ehemaligen Unabhängigkeitskämpfer der Frelimo schließt.
Diese Naturkatastrophe, könnte das politisch eine Chance sein für Veränderung in dem Land oder wird das eher die Strukturen weiter zementieren?
Also wenn es überhaupt einen Einfluss hat, dann mit Sicherheit einen negativen. Leider hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass durch diese große Abhängigkeit Mosambiks von der Entwicklungshilfe gleichzeitig auch die regierende Partei gestärkt wurde. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick paradox, aber letzten Endes verschiebt es die Machtbalance in dem Land. Es gab Zeiten, in denen Mosambik 50% des nationalen Haushaltes von den Gebern bekommen hat. Also bilaterale Geber wie Deutschland oder multilaterale Geber wie die Weltbank oder beispielsweise die Europäische Union. Das führt dann dazu, dass die Regierung nicht mehr dem Parlament und auch der dortigen Opposition rechenschaftspflichtig ist, sondern letzten Endes eigentlich nur noch mit den Gebern verhandelt. Und die mosambikanische Regierung war sehr geschickt in den letzten Jahrzehnten. Sie hat es immer verstanden, sich auf die aktuellen entwicklungspolitischen Trends einzulassen, den aktuellen entwicklungspolitischen Diskurs zu sprechen. Wenn Mikrofinanzen in waren, dann hat man halt was zu Mikrofinanzen gemacht. Ging es um Frauenstärkung, dann war das im Fokus. Und so hat man es beispielsweise auch geschafft, dass Deutschland unter Zeiten der Entwicklungsministerin Wiczorek Zoll Mosambik als Musterland präsentiert hat. Und Mosambik war damals eines der ersten Länder, in das Deutschland sogenannte Budgethilfe gesteckt hat. Das heißt, man hat direkt den Haushalt des Landes finanziert und nicht einzelne Projekte. Das gilt heute als völlig gescheitert, auch im Hinblick auf diesen großen Korruptionsskandal und würde wahrscheinlich auch sicher nicht nochmal wiederholt werden, aber zeigt auch ein bisschen, wie weit wir uns im Norden als Geber auch gerne haben täuschen lassen. Denn es ist, glaube ich, wenn man ehrlich ist, in Afrika schwierig, Regierungen zu finden, die man vorbehaltlos unterstützen kann. Und das sind dann meistens auch Regierungen der Länder, die eher schon weiterentwickelt sind.
Ein Plädoyer für eine andere Entwicklungspolitik. Das waren Einschätzungen von Johannes Beck, dem Leiter der Portugiesisch für Afrika-Redaktion der Deutschen Welle. Das Interview können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen unter deutschlandfunk.de.